Ich werde den Predigttext aus Apostelgeschichte 16 bis 34 nicht komplett lesen, sondern erzählend in die Predigt einflechten, aber ihr könnt ihn natürlich gerne dann zu Hause komplett nachlesen. Paulus ist bei seiner zweiten Missionsreise in Athen angekommen, der kulturellen Metropole der damaligen Zeit. Er ist allein, das passiert nicht oft, aber seine Mitarbeiter sind in Thessaloniki zurückgeblieben, um die neu gegründete Gemeinde dort erstmal zu unterstützen. Und weil Paulus eben alleine ist, macht er einen Stadtbummel und sieht neben den vielen Skulpturen und Denkmälern auch die vielen Tempel in der Stadt, die den unterschiedlichsten Göttern geweiht ist. Man schätzt heute, dass es damals in Athen um die 3000 Götter waren. Ich habe mich gefragt, wenn Paulus heute zum Beispiel nach Frankfurt käme, ist ja auch eine Metropole, einen Stadtbummel machen würde, was würde er da sehen? Überquellende Warentempel, Konzern-, Versicherungs- und Finanztempel, natürlich den großen Fußballtempel, verschiedene Fress- und Wellness-Tempel, um jetzt nur mal den weltlichen Bereich abzudecken. Aber ich glaube, er würde genauso die vielen Türme von ganz unterschiedlichen christlichen Kirchen sehen, Minarette und Moscheen der unterschiedlichen islamischen Gruppierungen, Synagogen der Juden, buddhistische und hinduistische Tempel, die Tempel der Sikh, Bahai und Zarathustrier-Vereinigungen, eine vietnamesische Pagode und natürlich auch den Frankfurt-Tempel der Mormonen. Es gibt sicherlich noch mehr, das ist das, was ich erstmal so grob im Internet gefunden habe. Also ich würde jedenfalls behaupten, dass wir in Frankfurt auch gut auf 3000 verschiedene Religionsgruppierungen und so weiter kämen. Eine multikulturelle und multireligiöse Stadt wie Athen damals. Und Paulus sieht eben die Stadt Athen in ihrer ganzen Pluralität. Er sieht die Fülle der Gottesbilder, der nebeneinander aufgereihten Weltanschauungen und in der alles mehr oder weniger, sage ich mal, gleichgültig daherkommt. Aber dann findet Paulus einen ganz merkwürdigen Altar, auf dem auch geopfert wird. Und dieser Altar trägt die Aufschrift »Dem unbekannten Gott«. Und ich hatte so den Eindruck, der unbekannte Gott, wenn man schon so viele hat, 3000, da spiegelt sich doch ein bisschen auch die Angst wider, die die Menschen haben vor den Göttern. Sozusagen, wenn ich einen einzigen von diesen vergesse und ihm nicht opfere, dann könnte der mir ja zum Beispiel Böses wollen. Also so eine Art religiöse Rückversicherung: Wir machen noch einen Altar für den unbekannten Gott und da kann sich jeder Gott, den es sonst noch gibt, einfach dazuzählen. Paulus hält seinen Hörern dann nicht eine Versicherungsfrömmigkeit vor, sondern er nimmt auf, was sich darin eben ausdrückt, was sich darin spiegelt, diese Sorge und diese Angst, ich könnte es einem von den Göttern nicht recht machen. Also wenn es eben auch einen solchen Gott gibt, dann ist es gut, ihn auf der Seite zu haben und nicht gegen mich. Das war diese Angst, in der die Menschen standen. Die Pluralität des Angebotes ist natürlich reizvoll, wenn man sagt, man kann unter 3000 Göttern wählen oder sogar noch mehr. Das ist natürlich toll. Da kann ja jeder das für sich Passende raussuchen. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig verwirrend. Was ist denn das Richtige? Wer sagt mir denn, welcher Gott der Größte ist, der Stärkste, welchen ich auf gar keinen Fall vernachlässigen dürfte und so weiter? Das ist eine beängstigende Herausforderung, vor der doch heute auch fast alle Menschen stehen. Was ist denn wahr? Welche Religion ist denn jetzt die richtige? Oder ist doch alles gleichgültig und damit auch vielleicht gleichgültig? Die Wahl ist gar nicht so schwer. Ich fand den Anfang der Rede, zu der Paulus dann eben ansetzt, vor den Athenern überraschend. Er setzt eben nicht auf Konfrontation. Er sagt nicht, das ist doch alles Quatsch, was ihr da macht. Paulus setzt auf Anknüpfung. Er beginnt sozusagen mit einem Kompliment an seine Zuhörer. Er sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Oder in einer anderen Übersetzung, ihr Leute von Athen, ich sehe, wie religiös ihr in jeder Hinsicht seid. Paulus kritisiert diese Religiosität zunächst nicht, sondern er spürt eben die Angst, aber auch die Sehnsucht, die dahinter steckt, sich mit diesem Göttlichen in irgendeiner Form auch zu verbinden. Er sagt den Athenern, Gott selbst hat euch diese Sehnsucht ins Herz gelegt, ob ihr ihn fühlen und finden könnt. Und für wahr, Gott ist nicht ferne von einem jeden von uns. Gott will sich finden lassen. Also Paulus respektiert die Suche der Athener nach Gott, weil Gott eben selbst der Urheber dieser Sehnsucht ist. Und ich halte das auch heute für einen sehr wichtigen Punkt, wenn wir nämlich ins Gespräch mit Andersgläubigen kommen. Ich möchte jedenfalls niemanden schlecht machen, der anders glaubt als ich. Ich möchte ihn nicht verurteilen, sondern ihm immer mit einem tiefen Respekt begegnen, weil ja da eben diese Sehnsucht ist, immer zu diesem Göttlichen oder vielleicht sogar eine tiefe Angst. Aber erstmal einen Respekt zu haben vor andersgläubigen Menschen. Unsere Aufgabe ist es, genauso wie Paulus auf den Markt der religiösen Möglichkeiten und Angebote zu gehen und dann dort auch für unseren Glauben einzustehen, aber ohne die anderen schlecht zu machen, sondern nicht, also nicht verurteilen oder beurteilen, sondern von der Schönheit des eigenen Glaubens zu reden. Das ist es, was wir tun müssen. Und das ist das, was Paulus dann auch tut. Also er verurteilt nicht diesen 3000 Götterglaube, sondern er spricht von der Schönheit der eigenen Religion. Ich möchte natürlich dann im Gespräch auch den Unterschied aufzeigen zwischen Glaube und Religion, denn es ist nicht das Gleiche. Ja, es hängt miteinander zusammen, du hast es gesagt, aber es gibt eben Unterschiede. Und ich muss es mal auch deutlich sagen, es gibt auch einen Unterschied zwischen christlichem Glauben und christlicher Religiosität. Religiosität verpasst das Entscheidende. Komme gleich darauf zurück, was denn der Unterschied ist. Ich fand es nur spannend, dieser Altar dem unbekannten Gott, das hat heute einer religiösen Richtung den Namen gegeben, der unbekannte Gott ist der Agnostos Theos im Griechischen. Also die Agnostiker bezeichnen sich danach, weil sie sagen, ich weiß gar nichts genau über diesen Gott. Ich möchte eigentlich diesen Gott kennenlernen, aber man weiß ja nichts von ihm. Die sagen also nicht Nein zu Gott. Das muss man bedenken. Das sind keine Gottesleugner, sondern sie sagen einfach nur, ich weiß zu wenig. Sie sagen weder Ja noch Nein, sondern eher so, Gott ist mir unbekannt, eigentlich würde ich ihn gerne kennenlernen. Und ich glaube, mit solchen Menschen kann man auch gut ins Gespräch kommen über Gott. Paulus nimmt also diesen unbekannten Gott ernst und bringt ihn ins Gespräch bei den Athenern. Für diejenigen der Athener, die etwas ganz Neues, etwas ganz Fremdes erwartet haben, hört sich das, was Paulus sagt, erstmal ganz vertraut an. Gott hat die Welt gemacht. Das war natürlich in allen griechischen oder allen Religionen, die sie da hatten, auch drin. Gott hat von sich aus nichts nötig, sagt er dann. Das klang in den Ohren der griechischen Philosophen nicht fremd. Auch sie sagten immer, Gott ist völlig unabhängig von uns Menschen. Aber dann kommt Paulus eben zum Evangelium. Und das unterscheidet sich von der griechischen Religion oder Religiosität und der Philosophie. Er analysiert ganz nüchtern das Verhältnis der Bewohner Athens zu Gott und hält dann eine Predigt zum Thema Glaube kontra Religion. Paulus spricht mit den Athenern über die Religion, weil es ja nicht an Religion fehlt in Athen. Genauso wenig wie in Frankfurt oder hier im Hinterland. Es spricht sogar eben sehr viel dafür, dass jeder Mensch in irgendeiner Form religiös ist. Eben durch diese Sehnsucht, die Gott auch in unser Herz gelegt hat. Diese Suche nach ja einer höheren Instanz, einer höheren Macht und sich auch mit ihr gut zu stellen, irgendwie in eine Beziehung zu kommen. Aber oft ist das eben ganz nebulös. Viele Leute wissen gar nicht, was sie jetzt und woran sie eigentlich glauben. Irgendeine höhere Macht. Aber zwischen den menschlichen Religionen und diesen Vorstellungen und dem biblischen Glauben befinden sich tatsächlich Welten. Das ist etwas Grundverschiedenes. Der religiöse Mensch, sagt Paulus in seiner Predigt, kennt Gott gar nicht. Der religiöse Mensch kennt Gott nicht. Weil die Menschen so wenig von Gott wissen, machen sie sich eben ihre eigenen Vorstellungen und Bilder. Und das kommt dann eben dabei raus, dass es dann so viele werden, weil jeder so sein eigenes einbringt. Da könnte ich jetzt die verschiedensten Götterbilder aufzählen. Natürlich haben wir auch heute Religionen, die Statuen anbeten, wie zum Beispiel die Hindus, die Shintoisten oder die Buddhisten. Aber heute würde ich doch sagen, dass die meisten Götterbilder im Kopf entstehen. Da ist auch das Bild von dem lieben Gott, der immer verzeiht, der immer nur einfach Liebe ist. Das hört sich ja eigentlich auch ganz gut an. Manche haben so eher die Vorstellung eben von dem Distanzgott. Weit weg, hat mit dieser Welt eigentlich nichts zu tun. Er hat sie irgendwann mal geschaffen, aber jetzt ist sie ihm eigentlich auch gleichgültig. Oder der Hausgott. Gott wohnt in einem Tempel, in einem Haus. Und da geht man hin und dann bedient man diesen Gott. Aber wenn man das Haus wieder verlässt, bleibt der Gott auch da. Mit meinem Leben, mit dem Alltag hat er nichts zu tun. Da würde ich auch manchmal fragen, wie das denn bei uns so ist, wenn wir in die Gemeinde gehen. Bleibt Gott dann da oder hat er auch was mit unserem Alltag zu tun? Der Börsengott, mit dem manche spekulieren, falls es ihn eben doch gibt, das, was die Athener auch gemacht haben, gell? Oder der Fastfood-Gott, der alles liefern soll, was ich gerne hätte und möglichst sofort. Gottes Bilder von Menschen, die Gott nicht wirklich kennen. Das würde Paulus auch heute sagen. Und wie kann uns ein Gott helfen, den wir uns im Kopf selbst in irgendeiner Form zurechtgelegt haben? Paulus spricht in seiner Predigt ganz klar davon, dass es Gott ist, der alles geschaffen hat. Er kann deshalb gar kein Geschöpf des Menschen sein, denn er war ja vor aller Schöpfung. Er muss also über der Schöpfung stehen. Religion ist aber eben von Menschen gemacht. Da muss man der marxistischen Kritik recht geben. Jetzt möchte ich an dieser Stelle einhaken und skizzieren, was Glaube und Religion grundsätzlich unterscheidet. Religion erlebt heute wieder eine Renaissance. Sie boomt. Und man muss sich eben fragen, ist das nicht doch irgendwie alles gleich? Das hört man immer wieder. Das ist doch egal, woran jemand glaubt. Das ist alles in irgendeiner Form gleich. Ja, das stimmt. Religionen haben eine Schnittmenge, die fast austauschbar ist. Auch Teile der christlichen Religion, das muss man so sagen. Alle Religionen, noch kurz, was Matthias vorgelesen hat, Religion, das ist so ein System, was aufgebaut worden ist aus einzelnen Teilen. Und diese Teile sind irgendwie austauschbar. Aber es ist immer relativ ähnlich. Alle Religionen zum Beispiel haben ein großes Ziel. Und dann weisen sie den Menschen auf dieses Ziel hin. Sie machen ihm sozusagen den Mund wässrig. Das Ziel kann unterschiedlich sein. Also bei den Buddhisten ist es zum Beispiel die Auflösung der Seele im Nirvana, um nicht mehr hier auf dieser Erde leben zu müssen. Aber man könnte auch sagen, der Himmel ist ein tolles Ziel. Und wenn dann der Mensch sozusagen angebissen hat, dann kommen die Regeln, die Vorschriften, wie Matthias das vorgelesen hat. Da gibt es ein System. Jede Religion hat dann bestimmte Vorschriften, was man alles einzuhalten hat. Also das du musst oder das du darfst nicht. Das sind dann die Formulierungen für das entsprechende Verhalten. Wenn ihr in die Religion guckt, das gibt es überall. Und dann, wenn du dich nicht daran hältst, wenn du das nicht alles im Einzelnen tust, was da vorgeschrieben ist oder lässt, was man nicht tun darf, dann erreichst du das Ziel nicht und es ist deine eigene Schuld. Dann hast du dir nicht genug Mühe gegeben. Dann liegt das aber an dir. Das ist das System und der Weg ist bei allen Religionen gleich. Austauschbar sind quasi eher die Regeln. Aber ganz ehrlich, wer kann, wenn man in die Religionen schaut, all diese Regeln tatsächlich halten? Wer kann das alles lassen, was da verboten ist? Es ist eigentlich nie genug, wenn man sich das überlegt. Und das macht auch Angst. Es ist eigentlich nie genug, einen Gott, eine unsichtbare Macht. Und wenn man noch nicht mal so richtig weiß, wie der denn überhaupt ist und reagiert, wenn man ihn gar nicht kennt, dann zu wissen, wann habe ich denn genug getan? Habe ich das Ziel erreicht oder erreiche ich das Ziel? Bekomme ich den verheißenen Lohn, den es in der Religion dann gibt? Religion ist also im Grunde genommen nichts anderes als ein System, durch eigene Leistung sich zu Gott emporzuarbeiten und ihm näher zu kommen. Aber man weiß nie, wie nah man denn jetzt eigentlich an diesem Gott ist. Und ich denke, man muss großen Respekt haben vor denen, die sich so bemühen, diese Aufgaben alle zu halten. Also ich habe auch Respekt jetzt vor den Muslimen, die den Ramadan halten. Aber trotzdem, auch sie wissen nicht, ist es genug, was ich tue? Es ist doch eben menschliches Werk und aus menschlichem Werk können auch nur menschliche Früchte hervorkommen. Nichts anderes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Stimme erheben in dieser Vielfalt der religiösen Stimmen. Dass wir deutlich machen, wo liegt der Unterschied und was ist die Schönheit, die Freude unseres Glaubens. Ich möchte klar meinen Glauben auch gegenüber Andersgläubigen vertreten, ohne sie zu verurteilen, aber den Unterschied deutlich zu machen. Für mich besteht der Glaube eben darin, und das ist das Evangelium Jesu Christi, dass Gott etwas für mich getan hat und nicht ich etwas tun muss, um Gott zu erreichen und zufriedenzustellen und ihn zu besänftigen, damit er mir ja nichts Böses tut und so weiter. Ich muss nichts tun, um das Ziel zu erreichen, um in den Himmel zu kommen, um mal das Ziel so zu formulieren. Sondern Gott hat etwas getan. Gott leidet an und mit den Menschen an ihrem religiösen Streben, an den Lasten, die sie durch die Religion aufgelegt bekommen. Das hat Jesus schon gesagt zu den Menschen damals zu seiner Zeit, die von den Pharisäern diese wahnsinnigen Lasten an Vorschriften aufgelegt bekommen haben. Wenn ihr mühselig und beladen seid, dann kommt doch zu mir, ich will euch davon befreien. Das ist das, was Gott möchte uns davon befreien, von dieser ganzen religiösen Last. Und weil Gott so daran leidet, macht er sich auf den Weg zu uns, zu den Menschen. Jesus kommt in diese Welt, um uns den Weg zum Ziel zu bereiten, um ihn schon sozusagen fertig zu machen, den Weg. Er selbst, sagt er, ist der Weg. Alle Religionen haben ihre Götter irgendwo im Himmel, im Jenseits. Ich glaube an einen Gott, der aus Liebe zu mir heruntergekommen ist. Hört sich vielleicht ein bisschen respektlos an, aber ich glaube letztendlich an einen heruntergekommenen Gott. Alle Religionen versuchen, diesen Gott im Himmel, diesen, der so entfernt ist, von dem sie so wenig wissen, zufriedenzustellen, einen Weg zu ihm zu finden und wissen doch nie, ob es genug ist. Ich glaube, dass Gott zu mir persönlich gekommen ist, zu jedem von uns, um uns diesen Frieden mit ihm zu bringen, um uns diese Angst zu nehmen und auch die Last. Gott ist aus Liebe zu uns am Kreuz kaputt gegangen. Das haben wir Karfreitag gefeiert. Gott ist aus Liebe zu uns am Kreuz kaputt gegangen. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz, bei dem er die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen hat, eben diesen Weg frei gemacht, den Weg bereitet zu Gott. Was Jesus in die Welt gebracht hat, ist einmalig, nämlich den heruntergekommenen Gott, der uns nah sein will, der sich nichts sehnlicher wünscht, als in einer lebendigen Beziehung zu leben mit uns. Und das ist meiner Meinung nach der entscheidende Punkt im Unterschied zwischen Glaube und Religion. Religion ist ein System, Glaube ist eine Beziehung. Ihr habt es im ersten Lied gesungen, es geht um Liebe, um Barmherzigkeit, um Gnade, um ja, miteinander leben. Keiner von uns muss sein Vertrauen auf Gottesbilder aus Gold, Silber, Stein legen oder religiöse Ideen, Systeme, die Menschen sich erdacht haben. Sondern wir können unser Vertrauen auf etwas, auf jemanden setzen, auf Jesus Christus, der schon alles für uns getan hat. Ich habe darüber nachgedacht während der Predigt, wenn ich hier in Holzhausen die Menschen fragen würde, was ist denn Christsein? Was würden sie antworten? Und ich glaube, dass leider ein Großteil der Holzhäuser antworten würde, du musst und du darfst nicht. Dass sie genau in diesem religiösen System feststecken. Es gibt leider auch ein christliches religiöses System. Und wenn du das nicht tust und wenn du das tust und das lässt und so weiter, dann. Aber Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um eine neue Religion zu gründen, ein neues System aufzubauen, wie und was man alles tun muss und wie man sich verhalten muss und was man nicht darf und so weiter, um zu Gott zu erreichen, sondern er ist gekommen, um uns von dieser Last der Religion zu befreien. Jesus hatte schon damals damit zu kämpfen, denn wer waren seine Feinde? Das waren eigentlich nicht die Römer, die Andersgläubigen, sondern es waren die, die genauso geglaubt haben wie er. Es waren die Religiösen der damaligen Zeit, die nämlich ein genaues System aufgebaut hatten, wie man zu leben hat, wenn man mit diesem jüdischen Gott, mit dem Yahweh-Gott leben wollte, wenn man ihn sozusagen zufriedenstellen wollte. Und sie haben Macht ausgeübt über die Menschen mit diesem System. Auch das ist leider ein Kennzeichen von Religion häufig, dass es Macht ausübt über die Menschen, die eine Sehnsucht haben nach Gott. Glaube ist für mich nicht nur ein Fürwahrhalten von etwas, sondern eben das Vertrauen auf jemanden, auf Jesus Christus. Und es lohnt sich, das ganze Leben in dieses Vertrauen hineinzusetzen, also all in zu gehen und zu sagen, ja, Darauf setze ich mein ganzes Leben. Das bietet auch Paulus in seiner Predigt den Zuhörern an, ihr Leben ganz und gar in die Hand von diesem Jesus Christus zu geben, der den Weg zu Gott bereitet hat. Wir geben unser Leben an Gott nicht, weil Gott etwas braucht, sagt Paulus. Denn von Gott kommt ja alles. Ihm steht alles zu. Und was muss ich ihm opfern, was er nicht selber schon hat? Der gläubige Mensch, sagt Paulus, gibt viel mehr als was er hat, nämlich sich selbst, aber nicht, um diesen Gott zufriedenzustellen, sondern weil Gott sich selbst ja schon ganz für uns hingegeben hat. Gott hat sich ja selbst für uns hingegeben und deswegen können wir als Antwort sagen, ja, und diesem Gott vertraue ich, diesem Gott gebe ich mich hin, diesem heruntergekommenen Gott. Die Predigt des Paulus war nach der Überlieferung der Apostelgeschichte relativ kurz. Und am Ende ruft er die Athener zur Buße auf. Das bedeutet umzukehren, nicht mehr diese Götter aus Stein und sonstigem was anzubeten. Und er macht ganz klar, Gott ist der Herr. Jesus ist vom Tod auferweckt worden. Und er hat nun auch die Vollmacht, als Herr über Leben und Tod die Menschen zu richten. Auch das sagt Paulus den Athenern ganz klar. Gott ist einer, er ist auch der Richter. Aber wir brauchen eben keine Angst vor diesem Richter zu haben, weil die Schuld schon bezahlt ist, weil Jesus das schon auf sich genommen hat. Wir sind davon befreit. Und dann sagt Paulus, ist das nicht ein Angebot? Kehrt um, sagt Paulus den Athenern. Tut Buße. Das heißt im Griechischen eigentlich den Sinn ändern. Also eine andere Einstellung zum Gott zu bekommen. Nicht eben dieses religiöse System, sondern in einer Beziehung zu leben. Das ist die Sinnesänderung. Dass Gott sich nicht ein System wünscht, wo wir an entsprechenden Regeln handeln, sondern dass er gerne in eine Liebesbeziehung zu uns eingehen möchte. Das ist diese Sinnesänderung, zu der Paulus aufruft. Gott möchte nicht Religion, sondern Glaube, lebendige Beziehung. Und Martin Luther hat es so schön gesagt, Buße ist die Umkehr in die offenen Arme Gottes. Buße ist die Umkehr in die offenen Arme Gottes. Ich stelle mir das so vor, wie ein kleines Kind, wie der Joel da hinten, seinem Vater oder seiner Mutter in die Arme läuft und weiß, ich bin geliebt. Das ist Glaube. Und das ist nicht Religion. Interessant ist dann noch, wie die Zuhörer des Paulus auf seine Predigt Glaube kontra Religion reagieren. Die einen spotten. Unter anderem über die Auferstehung. Sie lehnen die Botschaft des Paulus souverän ab. Ist eine Möglichkeit. Sie wollten diskutieren, aber nicht Buße tun und umkehren zu einem Leben mit Jesus Christus. Andere zeigten wohl Interesse, aber sie wollten sich nicht entscheiden. Sie haben gesagt, ach, da könnten wir ja weiter drüber reden und so weiter. Aber die Entscheidung, ach, die schiebe ich mal auf die lange Bank. Aber dann gab es auch einige, die der Botschaft glaubten und ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Jeder von uns hat die Wahl, hier und heute zu diesem Angebot Gottes in Jesus Christus Ja zu sagen, ihm zu vertrauen oder sich abzuwenden, die Entscheidung weiter rauszuschieben. Eben einfach wegzugehen heute ohne eine Beziehung mit diesem Gott, der uns liebt, der die Beziehung will, einzugehen. Religion befreit und erlöst den Menschen nicht, sondern legt ihm Lasten auf und bindet ihn an bestimmte Regeln. Der Glaube an den lebendigen Gott, an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus macht wirklich frei. frei von diesem Zwang und der Angst, ich muss Gott zufriedenstellen. Sondern diese Freiheit, die darin besteht, dass Gott alles für uns getan hat und wir dieses Angebot nur anzunehmen brauchen. Du kannst darüber spotten und lächeln. Du kannst die Entscheidung vor dir herschieben oder das Angebot annehmen. Gott lädt dich heute ein. Amen.